Wir haben ja immer Zeit gehabt, mit dem klassischen Gottesdienst, den wir gespürt haben. Wir sind mit den Musikern sehr eng drin. Zwischendrin hat es Lücken gegeben, nicht kurzfristig wie jetzt, wenn der Dani ausfällt, sondern wo man gesehen hat, wer spielt echt dann. Und gleich ist Musik, Singen etwas sehr Wichtiges für unseren Gottesdienst. Und so sind wir sehr dankbar, neue, gute Leute gefunden zu haben, in der Julia und Hans. Und wie wir die Debütalben einmal bei den grossen Star feiern, so wenn wir sie recht herzlich willkommen heißen da. Klassischer Gottesdienst als Musiker. Sie haben ja schon mal gespielt, vor 2-3 Wochen im gemeinsamen Gottesdienst oben. Und wir sind einfach sehr, sehr dankbar, dass ein bisschen Rhythmus in den Gottesdienst hineinkommt. Auf der Hut. Wir müssen immer wieder im Leben drin mit Gefahren rechnen, auf der Hut sein. Sei das äußerlich, Zeit, wir sind jetzt am Waldrand, immer wieder schauen, ist da und dort die Zecke da bei uns. Ich hatte schon mal die dritte das Jahr, was ich da wollte vollsaugen. Das könnte die Gesundheit gefährden. Natürlich sind wir geimpft, aber genau. Dann haben wir auch so schöne Terrassen und Balkontüren und es ist ja heiß, aber dann ist auf der Hut. Es könnte einer etwas wollen bringen. Und auch so die Telefonanrufe und was sonst auch noch ist, Verträge anbieten, müssen wir auf der Hut sein, dass wir da nicht irgendwie arm dabei werden durch eine falsche, unvorteilhafte Unterschrift unter einem Vertrag. Auf der Hut. Aber ich merke jetzt auch als Christ, und von dort her gerade möchte ich am Anfang den Einstieg in die Brücke zum unserem Leben und zu deinem Leben schlagen. Ja, wo müssten wir lernen, auf der Hut zu sein? Vorsichtig sein. Ganz persönlich. Tabea hat schon das gesagt, dass es ihrer Meinung kann mit der Lautstärke nachhelfen. Und wenn ich mir das überlegt habe, ich tue gerne als Mensch analysieren, schon ja nicht von Selbstkritik zurück, merke aber, dass auf der Hut sein heisst, Achtung, wo fängt das Grübeln an, wo ist es nicht mehr positiv, sondern selbstzerfleischend. Habe ich mir auch gemerkt, dass wenn ich unerwartet plötzlich mal angegriffen wird, lieblos, rücksichtslos, verständnislos behandelt wird, dass ich schnell dann ein Wort finde zum Zurückschlagen. Oder vielleicht nicht sofort, aber das nächste Mal. Dass ich, sicher kann man vergleichen, sich mit anderen Menschen vergleichen, der hat halt und ich nicht. Dass das Potenzial ist zu Neid und das wieder zu Unzufriedenheit führt. Also das sind verschiedene Sachen, wo vielleicht jetzt nicht gerade zu den riesigen Sünden in der Bibel gehören, wo wir vorsichtig sein müssen. Es geht jetzt um 1. Korinther, als Predigstext, 1. Korinther 10, 1-13 und der Abschlussvers haben wir zwei Teile. Die ersten beiden Sachen, die ersten beiden Gliederungspunkte gehen auch, dass man sieht, wo ist Gefahr. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Also zuerst will der Paulus euch sagen, passet auf. Sind auf der Hut, wo sind Gefahren im Leben? Und dann wie eine Strategie. Und das ist dann der dritte und vierte Gliederungspunkt. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Der erste Gliederungspunkt, also auf der Hut. Wenn man stöhnt oder den Eindruck hat, mir stöhnt, betone ich jetzt auf ich, oder? Nicht zusammen mit Gott, sondern ich stöhne, dann pass auf, Hochmut kommt eben vor dem Fall. Also Paulus will den Korinther und uns sagen, man leidet darunter, dass man Gefahr unterschätzt. Ein Erdbeben hat ja nicht gerade. Es ist kein Feind in Sicht, der uns in die Faust ins Gesicht schlagen könnte. Also wir stehen fest. Was will uns schon passieren? Wir unterschätzen Gefahr, wie sie vielleicht versteckt ist. Und wir schätzen unsere Möglichkeit, überschätzen unsere Möglichkeit, um immer wieder den Stand zu haben. Und so sagt der Paulus uns, gib Acht. Schau, wo deine Gefährtigen sind. Such nach deinen Gefährtigen drinnen. Und so fügt er jetzt in den ersten Vers vor den Schlussvers, Vers 12 und 13, in dem 1. Korinther 10, Geschichte von Israel an. Natürlich, das ist so ganz weit weg. Die Wüstenwanderung von der Befreiung von Ägypten bis ins verheißene Land und darüber hinaus noch, dort, die Barrierenrunden dort. Es ist so weit weg. Aber er sagt den Korinther, also auch für Korinther schon ist das weit weg gewesen, oder? Also so etwa 1400 Jahre, ziemlich weit weg. Die haben auch in einer anderen Welt gelebt, sind nicht Nomaden in der Wüste gewesen, oder? Korinth ist ja eine hochentwickelte Stadt dazumal. Schaut, wie es Israel gegangen ist. Und das ist natürlich eine Geschichte, das sind jetzt vier Beispiele, die ich wieder einflechte da, wo alle schief gegangen sind. Schaut einmal, wie es denen gegangen sind. Und meinet jetzt nicht, ihr seid besser. Da ist jetzt also der Vers 8, eins von diesen vier Beispielen aus dem Alten Testament. Also wer vielleicht im Alten Testament nicht so daheim ist, soll sich nicht irritieren lassen. Ich kann jetzt die Geschichte nicht alle zeitlich ganz ausführlich erzählen, aber einfach das Wichtigste mal daraus. Auch auf Hurerei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche von ihnen es taten. Israel, kurz oder in der Nähe, muss man sagen, in der Nähe vom verheißenen Land, dort hat schon andere Leute gehabt, andere Völker, Midianiter zum Beispiel. Und sie werden so jetzt eingeladen, natürlich. Ist schön, wenn einem Frauen einladen, oder? Die, Entschuldigung, die Moabiterinnen. Mit ihnen in den heidnischen Götzenfest dabei zu sein. Und dort war immer auch Sexualität dort drin. Also Begierde. Da haben wir ungestillte Bedürfnisse auf den verschiedensten Gebieten drin, oder eben andere Frauen und andere Männer sind jetzt anders, oder? Das ist ein starker Drang in uns rein. Und der Paulus sagt, das ist eine grosse Versuchung. Man muss jetzt nicht einmal Geld aufrühren für eine Prostituierte, man wird hingeladen. Hey, man ist dann plötzlich begehrt als Mann. Man muss eigentlich nur noch gehen. Und so sind Versuchungen sehr viel, auch Reich Gottes Arbeiter. Es muss ja nicht gerade nur gerade Geschlechtsverkehr sein. Es gibt ja auch dann so ein bisschen die grenzüberschreitenden Sachen jetzt im Zusammenhang zwischen den Geschlechtern. So viel Zerstörens auch in der Kirche drin. Und der Paulus sagt, passet auf. Da könnt ihr zu Fall kommen. Ja, eigentlich, wer ist jetzt da zu Fall gekommen, oder? Es ist ja vielleicht noch schön gewesen, oder? Und es ist ja keine Vergewaltigung gewesen. Aber interessant, dass oft in der Bibel Götzendienst und Sexualität zusammengehört. Also wenn man auf einem Gebiet, vielleicht jetzt da auch vorehelich, nicht mehr ganz sauber lebt, zieht das geistliche Leben nach sich. Der Salomo, ein grosser König, ein gottesfürchtiger, weiser König, ist durch seine vielen Frauen zum Götzendienst abgelitten. Also das hängt zusammen. Also, Paulus sagt, mut dir nicht zu viel zu, sei selbstkritisch. Wenn du stehst, in jeder Zeit kannst du völlig platt am Boden liegen. Also er sagt nicht einfach nur, steh besser. Er sagt dann schon noch, wie man sollte zum Stehen kommen und geschützt sein vor dem Fall. Aber nicht, weil wir es jetzt besser machen. Ein bisschen dickere Schuhe haben oder was weiß ich was. Rechne damit, dass du jederzeit kannst umkehren. Gehen wir zum zweiten Punkt. Zu dieser Aussage. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Wird verschieden übersetzt, aber die Übersetzung ist ganz wörtliche und die scheint mir wirklich das zu sein, was der Paulus will ausdrücken. Es gibt verschiedene Quellen von Versuchung und Anfechtung. Ich will darauf hinweisen, ich bin an der Vorbereitung von einem Bibelseminar 17. und 31. Oktober, das sind zwei Dienstage, zwei Wochen auseinander, wo wir miteinander werden die Bibel studieren, das ist voll von solchen Texten. Man merkt, wenn man nur das Deutsche weiss, dass gar nicht überall immer der gleiche Begriff ist. Es ist ein Begriff, ein Hebräischer und auch den Griechischen, was sich die ganze Bibel durchzieht zum Thema Anfechtung, Prüfung, Versuchung, und so weiter. Und auch verschiedenste Quellen von dem. Aber der Paulus sagt, die Versuchungen, die jetzt sind, kommen aus euch selber. Aus eurem Menschsein. Aus so, wie ihr seid. Aus dem Positiven, was ihr als Anlage drin habt. Also zum Beispiel Sexualität ist ja überaus etwas Positives und man soll das geniessen. Aber es ist auch Gefahrenpotenzial. Meine Selbstreflexion ist positiv, aber das Grübeln ist dann wieder ein Gefahrenpotenzial, alles nur noch schwarz und kritisch zu sehen. Und so sagt der Korinther, ihr habt keine Verfolgung. Nein, das habt ihr jetzt nicht. Andere haben das. Aber ihr habt nur einfach, ihr seid euch selber die Versuchung. Schaut einmal an. Und wenn man die Korintherbriefe mal erforscht, oh, da kommt einiges auf. Wow, sie sind sehr stolze Christen. Aufgeblasen, sagt Paulus. Oder so, ganz gross. Aber eigentlich nur alles Luft drin, oder? Nichts. Muss man mal ein Nödel in den Ballon reinstecken, dann ist gar nichts mehr rum, oder? Und sie schwören auf ihre Freiheit in Christus. Sie können eigentlich alles machen. Natürlich, Freiheit, ja, schon. Aber was macht man mit dieser Freiheit? Und er sagt auch, hey, das Gefahrenpotenzial liegt in euch inne, dass eure Beziehungen, die ihr drin lebt, sehr, sehr schräg sind. Ihr verachtet die Schwachen. nehmen keine Rücksicht. Und überhaupt, ihr fühlt euch besser. Ja, sogar besser als euer Gemeindegründer, als der, der den Brief schreibt. Der Paulus ist angefeindet worden. Ja, weisst, die Korinther, das sind super Begabte gsi, das sind so richtige Vollcharismatiker gsi und haben sich etwas, Charisma sind ja gut. Und ein Seminar zu dem, Gnadengaben eigentlich meistens braucht, nicht einfach nur Geistesgaben, wir dürfen das nicht nur dem Heiligen Geist zuschreiben, sondern der Gnade. Es sind Gnadengaben. Aber dann, die haben sich auf die Gnade etwas eingebildet. Also schon vom Wortsinn her ein Irrsinn. Und ethisch sind sie jetzt auch nicht ganz gut angestanden, oder? Also eben, da ist Porneia, Unzucht in dieser Gemeinde toleriert worden. Und nach unserem Abschnitt beschreibt der Paulus Abendmahl, wie die das feiern, wo sie am Schluss besoffen sind. Ja, hey, also natürlich. Sie haben es anders gefeiert. Bei uns kannst du nicht besoffen werden vom Traubensaft her. Aber einfach so, das sind die gsi. Und der Paulus sagt, schaut selber an. Ein Beispiel jetzt aus dem Alten Testament. Schaut selber an, wie ihr seid, ist jetzt da eben Vers 7. Und der Paulus hinweist, werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren, und sie haben das goldige Stierbild gebaut. Der Mose ist lang, also überhaupt, oder? Der Mose geht, um Gesetzestafeln auf den Berg zu holen, oder? Hast doch nicht 40 Tage dort oben? Was macht der so 40? Einfach Stille und Sabbat macht er dort oben. Das geht jetzt einfach, da läuft jetzt zu wenig. Wir müssen einen Gott haben, der etwas läuft, der Spass macht, oder? Und sie machen sich ein Götzenbild. Ein goldiges Stierbild, also, das ist nicht ihre Erfindung, das hat der ganze Umkreis, das haben die Ägypter gehabt, das haben andere heidnische Götter, Völker gehabt zu dieser Zeit. Und sie sind opferbereit, oder? Also, das haben sie nicht mal immer gekauft, das Gold, das war ihr Schmuck, den sie eingegossen haben. Aber das Verrückte ist, irgendwie ist das nicht einfach nur jetzt direkt Abfall von Gott. Also sie haben das vielleicht gedacht, das ist jetzt wie unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Und der Aaron und der Brüder von Moses finden, wir machen das Fest für den Herrn, für Jahwe. Also das Stierbild ist dann von den heidnischen Völkern auch nicht angebetet worden, als wäre jetzt das ihr Gott, sondern es symbolisiert, hey, dass wir haben einen machtvollen Gott, so kräftig wie ein Stier. Oder es kann auch gemeint sein, das weiss man von der Auslegung nicht, es kann nur ein Sockel sein, vielleicht haben sie nur einen goldigen Sockel bauen. Jetzt können wir da den Jahwe da, eben den biblischen Gott, darauf aufstellen. Eine völlige Vermischung. Sie bauen ihren eigenen Gott. Ihren egoistisch ausdenkten Gott. Wo man kann tanzen, also nicht gegen das Tanzen, aber einfach so orgastisch feiern. Und frage einfach an uns. Wir sind auch Kinder der Zeit. Bauen wir unseren Gott? Im Mittelalter hatten sie einen noch gehabt, der war Furcht und Zittern, oder? Da kannst du nicht. Der Luther hat jetzt lieber zu der Maria gebetet, die ist noch eine anständigere Frau gewesen, also liebevoller wie der Jesus. Angst vor dem Jesus. Das war auch nicht normal gewesen. Aber haben wir einfach nur noch jetzt einen schönen Glauben, der muss Lust machen? Und wenn uns Gott in Versuchungen und Prüfungen und in schwierigen Wegen führt, danke, das brauchen wir nicht. Wir bauen unseren eigenen Gott, der uns ein bisschen besser schaut. Also das ist echt das Gefahrenpotenzial, dass wir einfach unseren eigenen Gott kreieren, wie wir es jetzt so denken und alles miteinander ein bisschen durchmischen. Also auf der Hut. Jetzt gehen wir aber weiter. Hey, wie bewältigen wir die Versuchungen? Das sind jetzt vier Beispiele aus dem Alten Testament und alle sind schief gegangen. Wer das steht, oder? Also wir machen es ja sicher nicht besser. Oder wie sollen wir es besser machen? Vers 13. Gott ist treu. Gott ist treu. Da geht jetzt eigentlich nicht der Abschluss von dem Abschnitt, was verschiedene Befehle gehabt hat, Imperativ, seid nicht Götzendiener, lasst euch nicht zur Hurerei verführen und so weiter. Jetzt ist nicht einfach, seid treu. Wäre auch noch etwas, ein Abschluss. Seid treu. Ja, bleibt dran, hoppa, nehmen wir euch zusammen. Na, Gott ist treu. Der Blick auf ihn. Und das ist eigentlich schon alles, also das ist jetzt eigentlich die Leitung von dem zweiten Teil. Die Treue hat dann auch noch ein paar Namen dazu, Beschreibungen, aber einfach Gott ist es. Im auf der Hut sein heisst ganz näher bei dem treuen Gott sein. Auf den Gott schauen, der schützt einen vor dem Umkehren, vor dem Fallen und nicht mehr uns selber. Gott ist treu. Er ist zuverlässig. Und nicht wir sind so zuverlässig, dass wir uns auf uns selber verlassen können, sondern wir können uns auf Gott verlassen. Und dann wird die Treue da beschrieben. Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Also da ist die Prüfung, eben, das kann man ganz alles verschieden übersetzen, aber es ist immer der gleiche Begriff, ist wie begrenzt im Mass, ist nicht masslos. Wenn du an das jetzt denkst, dann kannst du auch viel mit dem Vers gerungen. Und gesagt, Gott, das stimmt, glaube ich, nicht ganz, was du da sagst. Ich habe es gefunden, es sei masslos, es sei zu viel, es sei jetzt auch nicht das Mass, das ich vertrage, wo ich doch kein einfach so ein Leidensheld bin, wo ich nicht mehr können, einfach schön gelassen sein, wo ich nicht einfach noch überall können, so mich geborgen fühlen und immer so schönes Vertrauen hatte. Da sind auch Zweifel gekommen, da sind Tränen gekommen. Ja, ich habe mich völlig überfordert gefühlt. Natürlich muss man dann sagen, unsere Kraft übersteigen. Wenn ja heisst, den Blick auf ihn werfen, dass er treu ist, heisst es dann, wir dürfen ja gleich auch nicht nur meinen, es braucht jetzt nur unsere Kraft, sondern wir müssen auch mit seiner Durchhilfe rechnen. Also, meine Schlussfolgerung ist, dass wir am Schluss vom Leben werden sehen, wenn wir auf dem Weg gegangen sind, im Vertrauen auf ihn, dass wir am Glauben haben können festhalten. Dass der Glaube nicht zerfallen ist. Aber vielleicht dieses und jenes Täschi haben wir schon überkommen. Das glaube ich, sagt nicht einfach so, okay, also du kannst jetzt einfach ruhig und gelassen durch die Prüfung durch, das machst du locker. Das meint der Vers, denke ich nicht. Und so sehen wir auch, wenn wir jetzt die dritte Geschichte aus dem Alten Testament nehmen, die der Paulus im Vers 10 erwähnt, hütet euch auf davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen. Ein Hinweis auf die Geschichte, wo das Volk Israel vor einem verheißenen Land steht und jetzt da rein sollte und sie erkundet das Land und 10 Mehrheit von diesen Experten von diesen Spionen, die zurückkommen, sagen, ein schönes Land, uneinnehmbar. Denke nur mal an Jericho, das geht nicht. Und 2 so ganz verworrene, fromme, haben das Gefühl, doch, also eigentlich ist es ein schönes Land und sehr befestigt, aber mit Gott können wir es. Also da jetzt menschlich gesehen, sind die auch in einer Prüfung, die ihr Maß übersteigt, wenn sie es nur menschlich sind. Aber Prüfung ist eben jetzt, Gott einzukalkulieren. Natürlich kann man nicht sagen, wir können jetzt alles einfach einnehmen und das grösste Gebäude machen, es geht. Aber Israel hat eine Verheißung gehabt und gesagt, das ist dein Land. Und wenn wir eine Verheißung haben, auf etwas hin und es nicht einfach unser Wunsch ist, dass wir dieses und jenes haben, dann sollen wir vorausgehen. Also so ist das die Prüfung. Die ist eigentlich menschlich gesehen schon über ihre Möglichkeiten, aber zusammen mit Gott sind sie dann in das Land hineingekommen. Also Gott ist treu und beschränkt das Mass, dass wir am Schluss das Ziel erreichen. Gott ist treu. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Gott ist treu, wenn er euren Glauben und auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das Maß wird beschränkt, aber es wird wie auch ein Weg zeigen, wie wir den Glauben bewahren können, wie wir einen positiven Ausgang haben aus dem. Nicht, dass sie einfach vorbei ist, sondern dass wir siegreich sein können. Eben zum Beispiel widersteht oder Geduld haben, wie dort auf den Moses zu warten. Im Seminar gibt es dann natürlich noch die verschiedensten Strategien, wie wir können den Versuchungen, auch den unterschiedlichen, widerstehen. Genau. Aber Verheißung ist, es gibt einen möglichen Weg, ein mögliches Verhalten. Und das hat Gott bahnt schon, ich muss nur den Weg gehen. Das liegt an mir und an dir, den Weg zu gehen. Aber es ist ein Weg bahnt. Eine Geschichte aus dem Alten Testament wieder dazu. Gott bahnt einen Weg durch die Versuchung durch. Im Vers 9. Wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, also Christus versuchen. Wir können auch Gott versuchen. Da wieder eine Erklärung nachher im Seminar später. Wie manche von ihnen es taten, worauf sie von Schlangen gebissen wurden und starben. Ja, was haben sie denn gemacht? Eigentlich nicht so viel, denken wir. Sie sind einfach schon ein bisschen undankbar gewesen. Sie haben gesagt, also eigentlich, wieso sind wir jetzt aus Ägypten gekommen, dass wir jetzt einfach in die Wüste sterben müssen. Also, es war schon ein Denkfehler. Sie müssen in der Wüste sterben, weil sie ja vorher nicht ins verheißene Land haben wollen. Also, eigentlich wären sie selber geschuld gewesen. Aber für ihre Miseren, und das war sicher ein bisschen Misere gewesen, so in der Wüste 40 Jahre, dann machen sie Gott verantwortlich. Aber Gott lässt sie ja nicht einfach in der Wüste verhungern und verdursten. Das ist nicht ihr grosses Problem. Aber eben, es sind all die anderen Versuchungen und dann halt einfach Alltag, das Manna, das hängt uns zum Hals raus. Und wenn wir dann das auf uns übertragen, oder Manna, das ist, Jesus ist Brot vom Leben. Die Bibel ist Brot vom Leben. Ja, kennen wir doch schon ein bisschen. Alltag Bibel lesen. Ja, das ist so ein langweiliges Buch. Also das hängt uns ab und zu, kannst du dich mal ab und zu in den Gottesdienst, oder? Aber das brauche ich doch nicht. Das ist eine neue Form, wie man sagen, hey, das Manna, das immer Gleichige, das Altmödische, das hängt uns zum Hals raus. Und da bahnt Gott jetzt einen Weg. Indem er Mose sagt, richte eine Schlange auf. Eine aus Bronze. Und wer auf die erhöhte Schlange schaut, der ist zwar dann gebissen, hat das Gift von dieser Undankbarkeit und von dem Misstrauen gegen Gott schaut überhaupt und wird geheilt. Übertreibt ist das ein klares Bild auf Jesus am Kreuz. Wenn du gebissen worden bist von der Begierde, wenn du gebissen worden bist und merkst, du hast dein eigenes Bild von Gott gemacht. Wenn du gebissen worden bist von der Undankbarkeit, vom Misstrauen, schau auf Jesus. Wie es Tabea in der Moderationsteil gesagt hat, schnell aufstehen und dann passiert Heilung. Auf ihn. Er ist am Kreuz gestorben. Es nicht einfach heisst, okay, so, jetzt ist es halt vorbei. Wir sind jetzt gefallen und jetzt sind wir einfach. Wir dürfen aufstehen und auf ihn schauen. Und so schließt sich der Kreis auf der Hut sein und Gefahren erkennen. Dass man nicht einfach stolpert, weil wir eben die Steine gesehen haben. Aber dann mit der Treue von Gott rechnen. Dass er das Mass reguliert, das uns persönlich betrifft. Dass er einen Weg bahnt durch das Dickicht, wo dann weitergeht zum Ziel. Und der treue Gott, wo er schaut, dass wir das Ziel erreichen, auch wenn wir ein paar blaue Flecken bekommen haben, wie wir umgekehrt sind, dass unser Leben darf heil werden. Mit dem wollen wir in die Anbetung gehen, aber wer auch denkt, das wäre jetzt gut, er ist vielleicht in einer Prüfung rein, wo er nicht weiss, wie es weitergeht. Oder ihm ist jetzt bewusst worden, wo er jetzt gerade am Boden liegt und sollte aufstehen. Wäre Monika Peter da hinten, wo gern mit euch betet. Ja. Und das ist einfach, die dürfen auch Stärke haben im Zusammensein und miteinander beten.